Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon Levent Aktoprak. Guten Morgen. Entschuldigung, ja. Vertuschung, nein. Der emerite Papst äußerte sich gestern zu dem Münchner Missbrauchsgutachten, dazu ein Gespräch mit Christiane Florin. Wenn ein Schweineherz im Brust eines Menschen schlägt, in den USA wurde in einen menschlichen Körper ein Schweineherz eingepflanzt. Sicherlich eine medizinische Sensation, wie ist das aber ethisch vertretbar? Und der Fußballplatz gibt Hoffnung und macht Mut. Wenn der Ball rollt, entkommen die Kinder in dem jordanischen Flüchtlingslager Satari ihrem grauen Lageralltag. In einem Sondergutachten befasste sich die Münchner Anwaltskanzlei Westphal-Spielker-Wastl mit einem Fall eines Essener Priesters, der 1980 ins Erzbistum München versetzt wurde. Das Gutachten belastet Ratzinger schwer. Er soll von den Taten des Priesters, der Kinder missbraucht hat, gewusst und ihn dennoch in der Seelsorge in verschiedenen Gemeinden eingesetzt haben. Benedikt hatte das bestritten und behauptete, an der fraglichen Sitzung nicht teilgenommen zu haben, in der über die Personalie des Essener Priesters beraten wurde. Die Gutachter widerlegten dies mithilfe des Sitzungsprotokolls und Josef Ratzinger gab dann am 24. Januar in eine Erklärung zu, doch anwesend gewesen zu sein. Die falsche Auskunft sei ein redaktionelles Versehen gewesen. Gestern erklärte sich der emerite Papst ausführlicher. In seinem Schreiben bekundet er tiefe Scham und großen Schmerz und er bittet aufrichtig um Entschuldigung gegenüber allen Opfern sexuellen Missbrauchs. Ich begrüße jetzt im Studio meine Kollegin Christiane Florin. Frau Florin, konnte man damit rechnen, dass er sich zu den Vorwürfen äußert?
Ja, damit konnte man rechnen, aber die Frage war, wie er sich dazu äußern würde. Salopp gesagt, ob er es so machen würde wie immer oder anders. Wie immer, das meint Josef Ratzinger, hat bisher, sobald er in der öffentlichen Kritik stand, den Kritikern sprungbereite Feindseligkeit unterstellt und sich als Medienmärtyrer geriert. Ein Satz wie, ich habe so und so entschieden, das war falsch und dafür übernehme ich die Verantwortung, ist meines Wissens öffentlich von ihm nicht überliefert, sondern eher in die Richtung, ich war falsch beraten, habe den falschen Leuten vertraut, war nicht informiert. Aktuell standen im Raum vor allem zwei Vorwürfe. Zum einen, er habe bewusst in seiner Stellungnahme im Münchner Gutachten die Unwahrheit gesagt, also gelogen, was die Anwesenheit in der Sitzung betrifft. Und zum anderen, viel gewichtiger der Vorwurf, er habe die Schutzbedürftigen nicht geschützt und Beschuldigte, auch strafrechtlich verurteilte Priester wieder eingesetzt.
Wie verhält sich Josef Ratzinger dazu? Was steht in seiner Stellungnahme?
Die Stellungnahme ist dreigeteilt. Sie beginnt mit einem Abschnitt Dank, dann folgt ein Bekenntnis und schließlich etwas, was ich als spirituelles Entschweben bezeichnen würde. Eingangs dankt er jenen, die ihn unterstützen und wörtlich einer kleinen Gruppe von Freunden, die selbstlos für ihn die 82-seitige Stellungnahme verfasst habe. Selbstlos ist insofern unfreiwillig komisch, weil Juristen selten aus reiner Nächstenliebe arbeiten. Kürzlich wurden ja die Honorare bekannt, die das Erzbistum Köln gezahlt hat an juristische Gutachter und juristische Berater. Teure Freundschaft, kann man da nur sagen. Den Dank an die Freunde versieht Josef Ratzinger mit einer Spitze gegen die Nicht-Freunde. Bei der Beantwortung der Frage nach der Sitzung sei ein Fehler geschehen und dieses Versehen sei dann ausgenutzt worden, um an seiner Wahrhaftigkeit zu zweifeln, erklärt er. Das habe ihn sehr getroffen. Das heißt, er sieht sich als Opfer und bewegt sich in einem Freund-Feind-Schema, auch wenn das Wort Feind nicht fällt. Das ist also ganz das bekannte Muster. Soweit der Dank. Im zweiten Teil, dem Bekenntnis, berichtet er von Begegnungen mit Missbrauchsbetroffenen und er sagt, hier vorgetragen von seinem Privatsekretär Gensbein:
Wie bei diesen Begegnungen kann ich nur noch einmal meine tiefe Scham, meinen großen Schmerz und meine aufrichtige Bitte um Entschuldigung gegenüber allen Opfern sexuellen Missbrauchs zum Ausdruck bringen.
Soweit Georg Gensbein, Josef Ratzinger. Daraus wurde dann in den Agenturen gestern die Zeile gemacht, Papst bittet Missbrauchsopfer um Entschuldigung. Allerdings fragt man sich, wofür bittet er eigentlich um Entschuldigung? Denn was er selbst Gutes unterlassen und Böses getan hat, das sagt er nicht. Er erklärt, er sei in eine übergroße Schuld hineingezogen worden, also eine passive Formulierung. Und er schreibt von Vergehen und Fehlern, die in seinen Amtszeiten und an den betreffenden Orten geschehen seien, also auch nicht, ich habe Fehler gemacht, sondern Fehler sind geschehen. Und dann im dritten Teil entschwebt er spirituell, auch da hören wir hinein.
Und es sagt mir tröstend, wie groß auch immer meine Schuld heute ist, der Herr vergibt mir, wenn ich mich ehrlich von ihm durchschauen lasse und so wirklich zur Änderung meines Selbst bereit bin.
Vorher hat er an die Situation von Christus am Ölberg erinnert, als dieser in Gefahr schwebte, Todesangst hatte und die Jünger schliefen. Es bleibt offen, ob sich Josef Ratzinger eher als Christus sieht oder als Jünger. Als Papst war er ja laut Selbstverständnis beides, Stellvertreter Christi und Nachfolger des Jüngers Petrus.
Schreibt ihr eigentlich als emeritierter Papst oder als Kardinal Josef Ratzinger?
Er schreibt als Benediktus XVI., als emeritierter Papst, Papa Emeritus, wie auch schon in der Stellungnahme vorher, in der Stellungnahme im Gutachten. Nach seinem Rücktritt 2013 ist er eigentlich wieder Kardinal Josef Ratzinger geworden, aber er trägt das weiße Gewand, führt den Titel Papa Emeritus und dieser Titel wird ja auch medial akzeptiert, obwohl oder weil er nach einem römisch-katholischen Disneyland klingt. Das ist ein Titel, den es nicht gibt.
Frau Florin, ist an dieser Erklärung etwas neu?
Die Haltung des Ich war's nicht, ich werde zu Unrecht kritisiert, die kennt man von ihm. Neu ist, dass er jetzt seine kirchenrechtlichen und juristischen Berater nennt. Unter anderem ist auch ein Anwalt darunter, der den Erzbischof von Köln im Streit um die Gutachten vertreten hat. Begleitet wird nämlich Ratzingers Erklärung von einem sogenannten Faktencheck. Und aus diesem Faktencheck geht hervor, dass ein sehr erfahrener Kirchenrechtler die Frage nach der Anwesenheit bei nämlicher Sitzung versehentlich falsch beantwortet haben soll. Vor allem geht daraus hervor, dass Josef Ratzinger mithilfe seiner Rechtsbeistände darauf beharrt, dass er keine Kenntnis von der Vorgeschichte der Priester hatte und dass man ihm diese Kenntnis doch bitte erstmal beweisen soll. Und das ist ein juristisch geschickter Schachzug. Wer sich mit dem System römisch-katholische Kirche auskennt, weiß, dass dieses System genau darauf angelegt ist, Beweise gar nicht erst entstehen zu lassen. Akten wurden gar nicht erst angelegt oder sie wurden vernichtet. Heikle Personalien wurden gar nicht erst ins Protokoll aufgenommen. Akten sind eben nicht Fakten, aber der sogenannte Faktencheck verweist auf die Akten. Und dieses ständige Beharren nach dem Muster, ja, es gibt aber doch keine Beweise, zeigt auch, dass Josef Ratzinger im juristischen Klein-Klein verbleibt und der großen moralischen Frage ausweicht, ob es nicht doch in seiner Macht gestanden hätte, Opfer zu verhindern. Was aber auch deutlich wird, der frühere Papst hat sich zwar juristischen Beistand geholt, aber in seiner Erklärung akzeptiert er nur den endgültigen Richter, den Herrn, das haben wir ja vorhin auch gehört. Vor einem weltlichen Gericht, das muss man sich klar machen, hat er sich nie verantwortet und wird sich wohl auch nicht verantworten müssen. Man kann dieses spirituelle Entschweben als Ausdruck von Frömmigkeit lesen. Ich sehe darin aber auch eine Verachtung gegenüber der Welt, ein Hochmut, ja, der sich als Demut inszeniert.
Frau Florin, aber der emeritierte Papst hat sich doch ins Schuldbekenntnis mit eingeschlossen. Was soll er denn mehr tun?
Ja, hineingezogen wurde er in die Schuld. Das ist eine passive Formulierung für jemanden, der so hohe und auch das höchste Amt innehatte. Es gibt Millionen von Opfern sexualisierter Gewalt in der römisch-katholischen Kirche weltweit. Kinder, Jugendliche, Frauen, vergewaltigte Ordensfrauen, auch männliche Opfer gibt es, erwachsene Männer. Und niemand von den Verantwortlichen sagt konkret, was er damit zu tun hat, dass das möglich wurde, diese massenhafte sexualisierte Gewalt.
Wie sind die Reaktionen auf die Stellungnahme Josef Ratzingers? Was sagen die Medien dazu und was sagen die Opferverbände?
Also die betroffenen Verbände, die sich bisher geäußert haben, sind eindeutig. Sie sagen, das sei unsäglich, das sei ein Drücken vor der Verantwortung. Die meisten Medien kommentieren auch kritisch in die Richtung, diese Erklärung reicht nicht. Es gibt auch einschlägige Medien, die ihn immer unterstützt haben und auch weiterhin unterstützen, die schon vorher von einer Hinrichtung des ehemaligen Papstes gesprochen haben und die ihn jetzt wegen dieser Erklärung als demütigen Diener Gottes feiern. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, hat sich auch geäußert. Er hat auf Twitter bekundet, er sei dankbar für diese Erklärung. Georg Betzing hatte ja bei Anne Will eine Stellungnahme Josef Ratzingers gefordert. Und die ist nun da. Da ist auch offenbar nicht mehr so wichtig, was da drin steht. Ratzingers Nachfolger in München, Reinhard Marx, hat sich auch geäußert und Respekt bekundet. Marx wiederum steht aber ja in dem Verdacht, dass er 2010 Josef Ratzinger geschützt hat, als der damals Papst war und Vorwürfe bekannt wurden. Man sieht an diesen bischöflichen Reaktionen. Es ist ein geschlossenes System von Dankbarkeit für Unverantwortlichkeit. Der Heilige Vater und seine Söhne. Also fast 2000 Seiten Gutachten. Von einem Beben wurde vor knapp 3 Wochen gesprochen. Aber das System bebt nicht, es lebt.
Gestern hat sich der frühere Papst zu dem Münchner Missbrauchsgutachten geäußert. Er bat um Entschuldigung und dementierte die Vertuschung. Frau Florin, danke für die Informationen. Danke für Ihre Einschätzung. Als vor über 50 Jahren die erste Herztransplantation von Mensch zu Mensch stattfand, war es eine medizinische Sensation. Jetzt sorgt die Medizin wieder einmal für Aufsehen auf dem Gebiet der Transplantation. In den Vereinigten Staaten wurde vor einem Monat einem Menschen ein Tierherz eingepflanzt, genauer gesagt einem Mann ein Schweineherz. Und laut den Pressemeldungen der Klinik ist der Patient wach und ansprechbar. Bereits seit den 80er Jahren ist die medizinische Forschung mit der Übertragung unter anderem von tierischen Organen auf den Menschen beschäftigt. In der Medizin spricht man von Xenotransplantation. Doch wie sieht es aus mit der ethischen Dimension? Was bedeutet es, wenn ein Mensch mit einem Schweineherz lebt? Michael Hollenbach sprach unter anderem mit Jochen Sautermeister, Bonner Professor für Moraltheologie.
Jochen Sautermeister leitet seit 10 Jahren ein Forschungsprojekt zur Xenotransplantation. Es gebe keine gravierenden ethischen Einwände gegen eine Verpflanzung von einem Schweineorgan in einen menschlichen Körper, sagt der Bonner Professor für Moraltheologie.
Wenn bei der Xenotransplantation nicht die grundlegenden Bedingungen menschlichen Personenseins oder der Selbstbestimmungsfähigkeit des Menschen beeinträchtigt werden, dann lassen sich keine grundsätzlichen Bedenken formulieren. Im Gegenteil, es wird eher die Xenotransplantation als einen Weg angesehen, mit dem Ziel, schwerstkranke Menschen mit Organschäden zu retten.
Mich hat überrascht, wie stark bei christlichen Ethikerinnen und Ethikern die alte Unterscheidung zwischen Mensch und Tier, dass das Tier sozusagen dem Menschen zu dienen hat, als Ersatzteillager in diesem Fall zu funktionieren hat und zur Verfügung steht, wie stark diese alten theologischen Vorstellungen wieder eine Renaissance erlebt haben.
Sagt dagegen Kurt Remele, emeritierter katholischer Ethikprofessor an der Universität Graz.
Das hat mich sehr gewundert, dass wir jetzt zwar in der christlichen Ethik schon ein bisschen stärker auch die Tierethik hineinnehmen, aber wenn es dann hart auf hart kommt, dann ist es wieder ganz klar, dass der Mensch im Vordergrund steht und die übrige Schöpfung, also auch die gefühlssensiblen Tiere, ihm zu dienen haben.
Doch nicht nur im Christentum, auch im Judentum und Islam begrüßt man die Xenotransplantation. Und das, obwohl es im Judentum und im Islam nach den religiösen Gesetzen nicht erlaubt ist, Schweinefleisch zu essen. Doch gegen eine Transplantation von Schweineorganen sei nichts einzuwenden, sagt Leo Latasch. Der Frankfurter Mediziner war lange Vertreter der jüdischen Gemeinschaft im Deutschen Ethikrat. Er betont, dass es im Judentum vor allem eine religiöse Hauptregel gibt.
Diese Hauptregel besagt, dass das Retten von Menschenleben oder der Erhalt von Menschenleben geht über die höchsten Religionsgesetze. Das bedeutet, dass ich auch ein Schweineherz, wenn es dann zum Leben retten dient, jederzeit einsetzen kann, auch wenn der Verzehr von Schwein im Judentum verboten ist.
Auf besonderes Interesse ist die Nachricht von der Xenotransplantation natürlich bei den potenziell Betroffenen gestoßen. Der Weimarer Erik Jungnickel wartet schon seit Jahren auf eine Nierentransplantation. Er würde sich auch die Niere eines Schweines einpflanzen lassen.
Wenn die Alternative ist, jahrelang warten, bis irgendwann mal ein Spender wieder für mich bereitsteht, oder möglicherweise sogar noch sich mein gesundheitlicher Zustand verschlechtert und die andere Alternative ist dann irgendwann sterben. Nee, da habe ich kein Problem mit.
Gabi Neumann hat dagegen große Probleme mit der Xenotransplantation. Die Medizinerin ist Sprecherin der Ärzte gegen Tierversuche.
Diesen Menschenversuch dort in den USA gehen ja seit Jahrzehnten Tierversuche voraus, bei denen Schweineherzen in Affen, meist sind das Paviane, eingepflanzt werden. Und diese Primaten, die werden einem wahren Medikamentencocktail ausgesetzt, der für eine Anwendung im Menschen kaum realisierbar wäre.
Die Primaten hätten unter den Tierversuchen schwer gelitten. Viele seien unmittelbar nach der Verpflanzung eines Schweineherzens gestorben. Und die Schweine müssen speziell gezüchtet werden.
Das heißt, den Schweinen wird menschliches Erbgut eingeschleust. Außerdem werden bestimmte Gene ausgeschaltet, die quasi Abstoßungsreaktionen verursachen können.
Der Moraltheologe Jochen Sautermeister weiß natürlich um die Tierversuche, die notwendig sind für eine Xenotransplantation. Auch in der Theologie gäbe es ein Umdenken in der Tierethik, nicht zuletzt aufgrund von Laudato Si, der Enzyklika von Papst Franziskus von 2015.
Die Sensibilität für ein Tierwohl ist gewachsen, die Sensibilität für den Eigenwert des Tieres. Gleichwohl ist die Tatsache, dass der Mensch sich als moralisches, verantwortliches Subjekt verstehen kann. Wir aber mit Tieren nicht so umgehen, als dass sie selber Verantwortungsträger wären.
Deshalb seien Tierversuche nach wie vor ethisch legitim, meint Jochen Sautermeister. Das sieht auch der Nierenkranke Erik Jungnickel so. Er weiß um die Einwände der Tierethiker und Tierversuchsgegner. Aber
jeder, der sagt, wir dürfen keine Schweine züchten, um die Organe beim Menschen zu verhindern, dann möchte ich aber hoffen, dass derjenige sich zumindest mit dem Thema Organspende schon mal aktiv auseinandergesetzt hat und im Idealfall vielleicht auch einen Organspenderausweis hat.
Der Grazer Ethiker Kurt Remele, der Tierversuche aus christlicher Sicht ablehnt, weist noch auf einen anderen Aspekt, wie zum Beispiel die Entwicklung eines Kunstherzens hin.
Ich glaube, da zeigen ja sehr viele Studien, dass wenn wir so viel Geld, so viel Forschungsmittel, so viel menschliche und finanzielle Kapazitäten in die Alternativen gesteckt hätten, wären wir heute schon viel, viel weiter. Und dann wissen wir auch, dass Tierversuche wissenschaftlich heute auch sehr in Frage gestellt werden. Und zu Recht, weil die Übertragbarkeit von Tierversuchen auf den Menschen ist eine sehr prekäre.
Und auch Kurt Remele verweist auf die Enzyklika Laudato Si als Grundlage für eine neue Tierethik in der katholischen Kirche.
Als Grundlage finde ich Laudato Si und die Aussagen von Papst Franziskus sehr wichtig. Aber es ist die Aufgabe auch der theologischen Ethikerinnen und Ethiker, das in die Praxis zu übersetzen. Und da hinken wir sehr nach. Da kommt dieses alte, der Mensch ist die Krone der Schöpfung, wieder sehr stark heraus.
Wenn in der Menschenbrust ein Schweineherzen schlägt. Ein Beitrag von Michael Hollenbach über die neue medizinische Sensation. Nur wenige Kilometer von der syrischen Grenze entfernt liegt das große Flüchtlingslager Satari in Jordanien. Inzwischen hat sich laut internationaler Hilfsorganisation die Lage der rund 80.000 Menschen in den letzten Jahren erheblich verbessert. Es gibt Schulen und Krankenhäuser und aus den Zelten wurden Container. Dennoch sind die Herausforderungen groß. Es gibt kaum Arbeit und wenig Zukunftsperspektiven. Und der Fußballplatz mitten in dem Camp gibt den vielen Kindern, die in dem Flüchtlingslager geboren oder aufgewachsen sind, ein Gefühl von Normalität und Hoffnung. Für meine Kollegin Miriam Staber ist der Fußballplatz für Jungen und Mädchen wie eine Oase.
Schieß aufs Tor, ruft eine der Spielerinnen, nein, zu mir, die andere. Die Mädchen spielen Fußball im Flüchtlingslager Satari. Das Training macht ihnen Spaß, obwohl es kalt ist in Jordanien. Sie tragen ihre Trikots über dicken Leggings und Pullis. Eine von ihnen ist die 12-jährige Doha.
Ich liebe Fußball, weil ich dort neue Leute kennenlerne. Wir spielen zusammen. Ich bin begeistert von diesem Sport. Und ich lerne viel. Es ist sehr interessant.
Dohas Familie ist wie die anderen rund 80.000 Menschen in Zaatari wegen des Kriegs in Syrien nach Jordanien geflüchtet. Sie hat fast ihr ganzes Leben in Zaatari verbracht. Nach der Schule spielt sie dreimal pro Woche Fußball bei Trainer Basel.
Bravo! Und das?
Der 40-jährige Trainer Basel kommt selbst aus Syrien. Der Großteil der Mitarbeitenden des Lutherischen Weltbunds, zu dem der Fußballplatz gehört, sind Geflüchtete. In Syrien hatte Basel im Handel gearbeitet, spielte aber auch Fußball in einer Liga, die etwa der deutschen Bezirksliga entspricht. Er ist froh, seine Erfahrungen aus Syrien im Flüchtlingslager einbringen zu können, erzählt er im Interview mit dem ARD-Studio Kairo.
Das Wichtigste, was ich den Kindern beibringen will, sind Teamgeist und Sportlichkeit. Und ich will die Mädchen motivieren. Es freut mich, dass sie beim Training ihre Energie rauslassen können.
Das Fußballtraining in Zaatari ist nicht nur ein Sport, es gibt auch Struktur. Im Camp gibt es zwar inzwischen Schulen und Krankenhäuser, aber es herrscht immer noch viel Armut, Arbeits- und Perspektivlosigkeit. Amira Khamis, die Leiterin der Projekte des Lutherischen Weltbunds in Jordanien.
Wir wollen einen sicheren Ort für Mädchen und Frauen bieten, um sich zu erholen und Spaß zu haben. Wir haben viele Angebote für Kinder. Und so wollen wir auch die Mütter unterstützen und ermutigen, weil es eine große Herausforderung im Camp ist, dass es keine Kinderbetreuungsangebote gibt.
Das Zaatari Camp war 2012 mitten in der Wüste entstanden. Inzwischen haben sich die Lebensbedingungen stark verbessert. Die Menschen konnten mit internationaler Hilfe aus provisorischen Zelten in eine Art Containerhäuschen ziehen. Jetzt gehe es darum, Zaatari langfristig unabhängig von internationaler Hilfe zu machen. So Dominik Bartsch vom UNHCR in Jordanien.
Es geht tatsächlich um eine Transformation, dass wir aus der Hilfsabhängigkeit ein System entstehen lassen können, das auch wirklich den Menschen selbst, den Flüchtlingen, die dort leben, mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten gibt und mehr direkte Möglichkeiten, sich einzubringen und letztendlich für sich selbst und ihre Familien einen Lebensunterhalt zu verdienen.
Dafür braucht das kleine und verhältnismäßig arme Land Jordanien aber vorerst weiter finanzielle Unterstützung der internationalen Gemeinschaft. Auch weil die Corona-Pandemie dem Camp zusätzlich zugesetzt hat, erklärt Dominik Bartsch vom UNHCR.
Es gibt viele Flüchtlingsfamilien, die zusätzliche Einkommensmöglichkeiten zum Beispiel durch informelle Arbeit in der Landwirtschaft verloren haben. Und deswegen dann auch ihre Kinder aus der Schule abziehen, um zu versuchen, noch zusätzlich Einkommen zu bekommen.
Der Fußballplatz und das Zentrum des Lutherischen Weltbunds insgesamt bilden eine Oase im Zaatari-Camp, die trotz aller Probleme und Herausforderungen Mut macht. Hier trainiert Coach Basel vormittags die Jungsgruppen, nachmittags die Mädchenmannschaft. Nicht alle im Camp finden es gut, dass Mädchen Fußball spielen. Aber der Fußballplatz des Lutherischen Weltbunds ist umzäunt. Man kann von außen nicht hineinschauen.
Ehrlich gesagt sind die Meinungen darüber hier etwas geteilt. Aber weil es um Fußball geht und Fußball beliebt ist, gibt es auch Zustimmung dazu, dass Mädchen trainieren. Klar spielen mehr Jungs Fußball, aber auch Mädchen dürfen zum Training kommen.
Im Zaatari-Flüchtlingslager hat sich in den letzten 10 Jahren vieles verändert. Vieles hat sich verbessert, auch durch Projekte wie den Fußballplatz des Lutherischen Weltbunds. Denn dort können nicht nur die Kinder, sondern auch Eltern und Mitarbeitende wie Trainer Basel Hoffnung schöpfen.
Es gibt so viele Talente hier im Camp, Jungen und Mädchen. Ich wünsche mir, dass diese Kinder die Chance haben, aus dem Camp herauszukommen. Das ist unser Recht. Wir sind nicht nur Flüchtlinge hier im Lager. Wir sind Menschen mit Ambitionen und Träumen, die wir verwirklichen wollen.
Mit diesem Beitrag von Miriam Staber geht unsere Sendung zu Ende. Das war's dann von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak. Noch ein Programmhinweis. Heute Abend aus Religion und Gesellschaft hören Sie das Feature Was ist schöner als Licht? Gerhard Richters Kirchenfenster in Tholey. Hier geht es gleich weiter mit den Nachrichten und anschließend folgt die Sendung Agenda.